Damit ist man bei diesem harten und absurden Programm ohne Geld, um wieder Wachstum mit dem Haushalt überhaupt fördern zu können, ohne Geld die Banken, das Finanzkapital davon überzeugen, dass man in Griechenland, Spanien und so weiter in Zukunft wieder Kredit verdient. Das ist das Projekt, das derzeit in den Südländern durchgezogen wird und für das die Massen mit ihrem Lebensunterhalt einstehen müssen. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Punkt. Das Ganze läuft unter dem Titel "Die Staaten müssen sparen". Sie müssen durch die Sanierung ihrer Finanzen den Finanzmärkten demonstrieren, und das wollen sie auch, wie ernst sie deren Recht auf Kreditbedienung nehmen. Auch und gerade als politische Hoheiten stellen sie sich nicht über dieses Interesse, sondern demonstrieren praktisch, wie entschlossen sie sind, ihre ganze Gesellschaft diesem Imperativ zu unterwerfen. Was tun sie dafür? Einnahmen, Steuern und Ausgaben verschiedenster Art sollen beide dafür dienen, zu beweisen, dass es der politischen Gewalt wirklich nur darum geht und um nichts anderes, dass erstens aufgelaufene Schulden bedient werden und zweitens neue Gelegenheiten zur Kapitalanlage im Land zustande kommen. Jetzt könnte man nicht ganz zu Unrecht sagen, das hat er doch vorher auch schon gemacht. Es ist doch nicht so, dass die Politik Griechenlands, Spaniens, Italiens darin bestanden hätte, in den Jahren bisher Füllhörner über ihre Bevölkerung auszuschütten. Also noch so ein bisschen im Kopf hat, was in den letzten Jahren in diesen Ländern so ökonomisch gelaufen hat, wird schon wissen, dass das nicht so war. Ich komme nachher nochmal auf den Punkt zurück. Der Haushalt war doch vorher schon nichts anderes als ein Mittel, Wachstum herbeizuregieren. Aber das hat nicht geklappt. Und dass dieses Resultat sich nicht eingestellt hat, das wird der staatlichen Haushaltspolitik zur Last gelegt und das legen sich die Staaten selber zur Last. Da sagen sie, wir haben da was verkehrt gemacht und das wird jetzt richtig gemacht. Und nach dieser Maßgabe organisieren sie ihre Haushalte um, und zwar nach beiden Seiten. Und deswegen ist das Wort Sparen für das, was sie da tun, eigentlich ziemlich missverständlich. Klar, es gibt schon ganze Bereiche, wo da die Haushaltspolitik schlicht in gar nichts anderem besteht, als dass der Staat einfach für eine bestimmte Abteilung seiner Notwendigkeiten weniger ausgibt. Aber unter Sparen fällt ja auch, dass die politische Gewalt sich einfach bei ihren Bürgern mehr holt. Also die Mehrwertsteuer und die Benzinsteuer zum Beispiel heraufsetzt, also gar nicht selber spart, sondern diejenigen zum Sparen zwingt, die diese Ausgaben, diese Einnahmen abdrücken müssen. Und schon an dem Punkt kann man sehen, dass diese Maßgabe, unter der er da seinen Haushalt stellt, ein bisschen was anderes ist, als einfach weniger Geld ausgeben. Da stellt sich praktisch die Frage, wie bekomme ich es durch meine Ausgaben und meine Einnahmenpolitik hin, dass mich mein Laden weniger kostet und trotzdem das Gleiche für mich leistet? Dieses Projekt ist im Ausgangspunkt ein absurder Widerspruch. Und dieser Widerspruch wird durch die aktuelle Debatte um die Frage, soll man mehr sparen oder mehr fürs Wachstum tun, ziemlich erschlagen. Denn der Ausgangspunkt dieses Projekts ist ja, dass dem Staat der Kredit entzogen ist oder entzogen zu werden droht. Für die Quellen des Wachstums was zu tun, fehlen ihm ja gerade die Mittel. Die werden ihm ja gerade von seinen Geldgebern bestritten. Und die Notwendigkeit, für bereits aufgelaufene Schulden was zu bedienen, wird ihm gar nicht erspart. Und das steht dem gleichzeitig verlangten Beweis, In diesem Land gibt's für Kapitalisten was zu verdienen. Legt euch hier an, damit bei mir wieder Geld in die Kasse kommt. Diesem Projekt steht die Notwendigkeit, das Geld wegzuzahlen an die Schulden, die man schon hat, objektiv im Weg. Beides sollen und wollen diese Staaten herbringen. Und deswegen gibt es überhaupt bloß diesen Streit, was für dieses Programm eigentlich besser ist, mehr kürzen oder vielleicht doch ein bisschen mehr ausgeben. Was man allerdings an der gegenwärtigen Lage studieren kann, ist, dass politische Gewalten sich von solchen Widersprüchen überhaupt nicht irre machen lassen. Unser eins denkt doch vielleicht, haben sie noch alle Tassen im Schrank, aber das denken die überhaupt nicht. Weil die sind es total gewohnt und kennen das auch gar nicht anders, als dass alles, was auf ihrem Standort herumkreucht und fleucht, ein Instrument ihrer Wirtschaftspolitik ist. Also wenden sie sich diesen Instrumenten zu und fragen sich, wie sie die besser zum Einsatz bringen können. Ihnen mögen ökonomisch die Mittel abhanden kommen. Die Macht über ihren Standort haben sie nach wie vor. Also tragen Sie diesen Standpunkt mit aller Gewalt an Ihren nationalen Ressourcen aus. Und wie das geht, kann man aktuell studieren. Und so kommt die nationale Arbeiterklasse und deren Lebensunterhalt neu in den Blick der jeweiligen Staatsgewalt als Hebel sowohl zur Schuldenbedienung und gleichzeitig als Mittel, die Neuanlage von Kapital wieder herbeizuführen. Und bei der Durchführung dieses Programms kommt der politischen Gewalt eine Unterscheidung zu Pass, die sie überhaupt nicht in der Krise erfunden haben, aber die in der Krise sich ihre besondere Nützlichkeit erweist. Die Unterscheidung nämlich zwischen den verschiedenen Arten von Steuerzahlern und Leistungsempfängern. Die marktwirtschaftliche Demokratie will ja immer keine Klassengesellschaft mehr sein. Komischerweise kennt die Staatsgewalt in ihrer Steuer- und Sozialpolitik aber sehr genau den Unterschied zwischen verschiedenen Sorten von Einkommen und deren Funktion für die Wirtschaft. Nämlich den Unterschied zwischen lohnabhängigen Bürgern auf der einen Seite, also denen, denen dauernd was fehlt und denen er immer was zuschustern muss, weil das, was sie vom Kapital als für rentable Arbeit bekommen, immer nicht so ganz reicht. Und den anderen, die mehr Geld verdienen, die sogar über Kapital und Kapitaleinnahmen verfügen und die mit ihren Investitionsentscheidungen und ihren Geldanlagen über das ökonomische Schicksal der Nation tatsächlich entscheiden. Das heißt nicht, dass die Zweiten nicht auch ihren Beitrag zur Finanzierung des Haushalts leisten müssten, aber der ist immer abzuwägen gegen die andere Leistung ihres Geldvermögens als Kapitalvorschuss, Überschüsse zu erzeugen. Und auf der Ausgabenseite muss man die auch immer mal wieder mit Subventionen unterstützen, damit sie ihren Dienst am Wachstum auch für sich gewinnbringend gestalten können. Nämlich sonst bringen sie ihn nicht. Die anderen sind bekanntlich die in jeder Hinsicht abhängige Variable dieser Berechnung. Und in dieser Eigenschaft, genau dieser Eigenschaft, werden sie vom Staat betreut. Und da ist noch jedem Politiker der Gesichtspunkt geläufig, ob man denen nicht noch ein wenig mehr abnehmen kann und sie trotzdem mit ihrem Lohn irgendwie zurechtkommen. Oder ob das, was da staatlicherseits an Betreuung zu leisten hat für die Schäden, die das Kapital an der Klasse verrichtet, nicht auch mit etwas weniger Geld geht. Weil es nämlich bedauerlicherweise so ist, dass die Funktionsfähigkeit dieser Klasse fürs Wachstum zum großen Teil am Willen der Leute zum Zurechtkommen hängt. Und da geht der Staat ziemlich zynisch und selbstverständlich davon aus, dass der Zwang, Geld verdienen zu müssen, sich dieser Wille zum Zurechtkommen ohnehin ziemlich verlässlich einstellt, das, was der Marx den stummen Zwang der kapitalistischen Verhältnisse nennt. Zu dem Willen werden sie durch die Berechnung ihrer Arbeitgeber ohnehin schon ziemlich erfolgreich erpresst. Und auf dieser Grundlage veranstalten Staatsgewalten heutzutage so eine Art Dauertest, auf die Frage, was halten die Leute als Steuerzahler und Leistungsempfänger aus, ohne dass sie als Wirtschaftsfaktor gleich ganz in Frage gestellt werden. Das ist der Standpunkt des Staates zum Lohn und zu den Sozialausgaben. Das soll man sich mal nicht vertun. Und an dieser Stelle merkt man nochmal, weswegen es so trostlos ist, angesichts dieses praktizierten Standpunkts einzuklagen, wie es der DGB tut, dass der Lohn doch auch Kaufkraft ist, dass er doch auch noch eine weitere Leistung fürs Wachstum erbringt, nämlich den Gewinn der Unternehmen auch dadurch zu verdienen, dass er ihren ganzen Scheiß auch noch verscherbelt. Dieses Argument kommt sozusagen erst dann, wenn alle anderen Funktionen des Lohns abgehakt sind. Wenn schon klar ist, dass das, was da geleistet wird, rentable Arbeit ist, die Gewinn bringt, weil erst muss, und das kommt, dieser Einwand kommt dann natürlich von der Gegenseite auch prompt, dass die Arbeitsplätze erstmal da sein müssen und sich lohnen müssen, bevor diejenigen, die an ihnen arbeiten und die Gewinne produzieren, dann in der Rolle gefragt sind von denen, die dann ihre eigenen Produkte auch noch einkaufen. Wie gesagt, das ist der Standpunkt, den der Staat immer schon zu Lohn und Sozialleistungen hat, unter dem Gesichtspunkt Sicherstellung seiner Kreditwürdigkeit durch Förderung von Wachstum. Und diesen Standpunkt verfolgt er in der Krise weiter und radikalisiert ihn noch ein wenig. Er besichtigt beide Klassen neu als Lieferant von Einnahmen und er besichtigt sie zweitens als Empfänger von Leistungen, also als Kost, die die Betreuung des Standorts dem Staat bereitet. Es ist nicht so, um das vorweg zu sagen, dass der Staat immer auf die Kleinen losgehen würde und die Großen immer gut behandeln. Das heißt, faktisch ist es natürlich so. Aber dass das faktisch so ist, liegt nicht daran, dass er mit unterschiedlichem Maß misst, wie gerne geglaubt wird, sondern ganz im Gegenteil, liegt es daran, dass er an beide Klassen exakt das gleiche Maß anlegt und deswegen für beide zu einem ziemlich gegensätzlichen Resultat kommt. Ich will das mal erläutern, diese Behauptung, an den Mängeln, die an den Wirtschaften von Italien, Spanien, nicht an allen, aber an den Mängeln, die an den Wirtschaften von Italien, Spanien und Griechenland jetzt entdeckt werden und an denen mal klar machen, was in diesen Urteilen, so ideologisch sie auch sein mögen, eigentlich drinsteckt für ein Urteil über die Funktion der Klassen für den Staatshaushalt. Also vier Sachen sind mir da vor allem bei der Zeitungslektüre so an Beschwerdepunkten untergekommen. Das erste, angeblich handelt es sich in weiten Bereichen Spaniens, Italiens und Griechenlands um eine sogenannte Schattenwirtschaft. Die zeichnet sich darüber aus, dass da Leute Geld verdienen, ohne das beim Staat anzumelden und deswegen die entsprechenden Steuern, die sie eigentlich abzuliefern hätten, nicht zahlen. Der zweite Beschwerde, die vor allen Dingen an die Adresse des griechischen Staates gegangen ist, war, dass er seine Besserverdienenden weitgehend steuerlich ungeschoren lässt. Also Steuern, die es eigentlich gibt, gar nicht kassiert, sodass die Reichen mit ihren Swimmingpools und großen Häusern immer gar nicht die entsprechenden Abgaben an den Staatshaushalt abdrücken. In Italien soll ja auch so ein Standpunkt unterwegs sein, habe ich gehört. Dritte Beschwerde, viel zu viele Leute leben von staatlich garantierten oder alimentierten Einkommensquellen, sind gar nicht wirklich der freien Konkurrenz ausgesetzt. Dafür stand in weiten Bereichen der deutschen Presse der berühmte griechische Taxifahrer, der in einem geschlossenen System Geld verdient, wo gar nicht jeder Zutritt hat und seine Lizenz an Meistbietende verscherbelt, wenn er aufhört. Eine Ungeheuerlichkeit, die man auf gar keinen Fall dulden kann. Vierter Punkt, der Staat ist ein Wasserkopf, hat eine Riesenanzahl von Beschäftigten, wo man gar nicht so richtig weiß, was die eigentlich den ganzen Tag treiben. Und fünftens, last but not least, die Sozialausgaben sind überhaupt insgesamt total ausgeufert. Die Leute gehen viel zu früh in Rente, kassieren viel zu lang Arbeitslosengeld, werden durch einen Kündigungsschutz vom Entlassenwerden geschützt, der geradezu ungeheuerlich ist, sodass es sogar in Spanien noch Leute geben soll, die daran glauben, dass man im ganzen Leben einen Job behalten kann. Lauter Missstände werden da addiert, die sich in der Quintessenz zu folgender Bilanz addieren. Sowohl nach den Quellen als auch nach ihrer Verwendung dient das in der Gesellschaft viel verdiente Geld viel zu sehr bloß den privaten Einkommensbeziehern und nicht dem Staat. Es wird Geld verdient, der Staat kriegt nichts davon ab, oder noch schlimmer, der Staat selber zahlt Geld, für das er im Resultat aus seiner Wirtschaft keine Gegenleistung erhält. Dass das so ist, dass diese Zustände um sich gegriffen haben, rechnet der Staat sich als Versäumnis an, als Unterlassungstat, die korrigiert werden muss. Und es wird behauptet und auch praktisch durchgesetzt, der Staat hat an seinen Quellen nicht ausreichend den Standpunkt durchgesetzt, dass sie fürs nationale Wachstum und für den staatlichen Haushalt da zu sein haben. Diesen Standpunkt an die Besserverdienenden, an die Kapitalisten, an die Kapitaleigner angelegt, kommt allerdings was ganz anderes heraus als bei der Lohnarbeit. Klar werden in diesen Staaten jetzt auch Leute mit höheren Einkommen neu zur Steuerpflicht herangezogen. Es werden Steuerflüchtige aufgefordert, ins Land zurückzukommen und ihr Geld beim Staat abzudrücken. Dafür wird ihnen eine Amnestie versprochen und so fort. Bei all diesen Maßnahmen unterlassen es diese Staaten aber nie, die Doppelfunktion dieses Geldes, dieser Leute, verständnisvoll zu berücksichtigen. Wenn und sofern sie ihr Vermögen als Mittel für seine Vermehrung im Land einsetzen und ordnungsgemäß verwalten, geschieht ihnen kein Haar. Dann ist klar, dann bedient sich der Staat an den Überschüssen daraus und nicht an der Substanz. Bei der Lohnarbeit kommt die Anwendung dieser Kritik an deren Zustand zu einem völlig anderen Ergebnis. Da beschränkt sich der Staat nämlich gar nicht auf Maßnahmen, die seinen Haushalt unmittelbar betreffen, also Erhöhung der Mehrwertsteuern und Senken der Ausgaben, Rentenstreichung, massenhafte Entlassung von Staatsbediensten und so weiter. Das findet ja alles statt. Der Hauptteil der Maßnahmen, die die Staaten gegen die Leute durchsetzen, betrifft aber gar nicht unmittelbar den Haushalt selber, sondern betrifft die Funktion, die die Einkommen der Leute für ihre Rolle als Kost fürs Kapital haben. In Griechenland werden Tarifverträge per staatlichem Beschluss außer Kraft gesetzt. Der Mindestlohn, an dem alle anderen Löhne hängen, wird radikal gesenkt. Das Arbeitslosengeld wird gekürzt, damit die Unbeschäftigten jede Arbeit zu jeder Bedingung annehmen müssen. Schutzmaßnahmen für den Zugang zu bestimmten Gewerben werden aufgehoben und in Spanien wird der Kündigungsschutz mehr oder weniger abgeschafft. Weil, auch das durfte man ja in der Zeitung lesen, die 50% Jugendarbeitslosigkeit ihren Grund darin haben, dass die Alten so lange auf den Arbeitsplätzen sitzen. Das leuchtet unmittelbar an. Hier benutzt der Staat seine Hoheit über den Lohn gar nicht bloß unmittelbar dafür, um seinen Haushalt zu sanieren, sondern er benutzt ihn dafür, um die Kosten der Arbeitskraft fürs Kapital unmittelbar zu senken. Er setzt mithilfe der Freisetzung der Arbeitskraft von bisherigen Schutzmaßnahmen, mithilfe staatlich definierter Lohnsenkung, die Kosten für das Kapital einfach, schlicht und einfach per Gewalt runter. Bevor ich auf diese Maßnahmen noch ein paar Überlegungen anwende in der Frage, was lernen wir eigentlich daraus, über worum es in dieser Gesellschaft ökonomisch geht, will ich noch im Zwischenkapitel noch ein bisschen was drüber sagen, über die Diagnose, von der her die Staaten diese Maßnahmen ergreifen. Die Diagnose fasst sich ja in dem Urteil zusammen, in diesen Gesellschaften hätte eine unproduktive Verschwendung von Geld stattgefunden. Leute haben Geld bekommen fürs bloße Konsumieren, fürs bloße Leben. Und diese Zahlung von Geldern hat ihre Nützlichkeit als Faktor des Kapitalwachstums behindert oder sogar insgesamt verhindert. Und das läge alles daran, wie gesagt, dass der Staat sich um diesen Standpunkt nicht ausreichend gekümmert hätte.